Ja. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe euch auch eine Kleinigkeit mitgebracht, und zwar ein paar Ausgaben der Graswurzelrevolution, die ich so als Probeexemplare für euch mitgebracht habe, auch tatsächlich mit dem Schwerpunkt Antimilitarismus, also die November-Ausgabe, ist sogar auch ein Artikel von der anarchistischen Gruppe Dortmund mit drin, und ich gebe euch das einfach mal rum zum Verteilen und ihr könnt das einfach rumgeben lassen. Ich meine, da morgen ja Nikolaus ist, könnte ich euch natürlich auch noch was von Erich Mühsam kurz vorsingen zur Einstimmung. Jetzt kommt der gute Nikolaus und packt die Weihnachtsgaben aus. Das arme Kind hat sie gemacht, dem Reichen werden sie gebracht. Ja, das ist aus Kalender 1913 von Erich Mühsam, ist ein sehr gutes Stück. Erich Mühsam, auch ein ganz wichtiger anarchistischer Antimilitarist. Thema der heutigen Veranstaltung ist anarchistischer Antimilitarismus. Ich habe euch auch ein paar Bilder mitgebracht. Die Bilder sind eigentlich für einen anderen Vortrag gewesen von 2022. Ich habe noch ein paar ergänzt. Von daher ist es nicht ganz das Thema, aber ich glaube, es passt trotzdem ganz gut. Anarchistischer Antimilitarismus ist, denke ich mal, etwas ganz anderes als klassischer Pazifismus. Also wenn ihr an Pazifismus denkt, dann denkt ihr an Bertha von Suttner und Die Waffen nieder. Das ist ja sozusagen ihr berühmtestes Buch. Und vielleicht auch noch an eine etwas verstaubte Bewegung, könnte man sagen, die vielleicht eigentlich in gewisser Weise recht elitär ist. Und das war tatsächlich auch durchaus richtig. Die ersten Pazifisten, die Deutsche Friedensgesellschaft, die es ja heute noch gibt, das war eine pazifistische Organisation, die von Bertha von Suttner ja mitgegründet wurde. Und vor 133 Jahren mittlerweile, ist also schon etwas älter. Aber diese Pazifisten hatten eigentlich ein Konzept, dass sie im Grunde ja an die Herrschenden appelliert haben, sich doch bitte zusammenzusetzen und Frieden zu wahren, also keinen Krieg zu machen. Das waren keine anarchistischen Antimilitaristen, wie wir sie heute verstehen oder wie ich sie verstehe. Das ist halt auch ein gewisser Unterschied. Also diese, da kann das eigentlich ganz gut auch anhand von Bildern dokumentieren. Also das ist ja das berühmte Buch von Bertha von Suttner, die dann ja auch den Alfred Nobel, den damals größten Kriegswaffenproduzenten, ja dazu bewegt hat, auch den Nobelpreis sozusagen einzuführen, auch den Friedensnobelpreis. Und Bertha von Suttner war eine bedeutende Pazifistin, aber keine Anarchistin und auch keine klassische Antimilitaristin in dem Sinne. Die Deutsche Friedensgesellschaft, habe ich ja gerade schon erwähnt, die größte pazifistische Organisation in Deutschland, die erste das zerbrochene Gewehr als Symbol der pazifistischen Bewegung, wie ihr es heute ja kennt. Also es ist kein pazifistisches Symbol, sondern ist tatsächlich ein Symbol, was aus der anarchistischen Bewegung gekommen ist. Und das zeigt im Grunde auch in gewisser Weise den Unterschied. Anarchistische Pazifisten oder Anarcho-Pazifisten oder anarchistische Antimilitaristen, die appellieren nicht an die Herrschenden, dass sie doch bitte Frieden wahren sollen, sondern sie wollen ja das herrschende System abschaffen. Das heißt, sie wollen eine Gesellschaft ohne Herrschaft realisieren, Anarchie ohne Herrschaft. Das kommt also aus der griechischen Antike. Und das ist eigentlich auch das Ziel, was die alle Anarchistinnen und Anarchisten eint. Und das erste Mal, dass das zerbrochene Gewehr als Symbol erschien, war 1909 von dieser niederländischen anarcho-pazifistischen, anarchistisch gewaltfreien Zeitung De Wapens Neder. Ja, man sieht also schon, es gab immer auch natürlich Verbindungen zum Pazifismus und zwischen Antimilitarismus und anarchistischem Antimilitarismus und Pazifismus. Aber es war doch eine ganz unterschiedliche Bewegung. Also zum Beispiel Kriegsdienstverweigerung war für Pazifisten kein Thema, weil das betraf sie ja nicht. Sie kamen ja aus dem Großbürgertum in der Regel, waren oft auch Adlige. Und die Leute, die im Krieg verheizt wurden, waren vor allen Dingen Leute aus der Arbeiterklasse. Und die anarchistischen Aktivistinnen und Aktivisten, die vor allem auch hier in Dortmund, da habt ihr ja mit Andreas Müller einen großartigen lokalen Anarchismusforscher, der euch da sicherlich sehr, sehr viel noch zu erzählen kann. Auch in Dortmund gab es ja auch eine starke anarchistische Bewegung. Also das heißt, die Lokalisten, das waren die frühen anarchistischen Gewerkschaften, könnte man sagen, die also basisdemokratisch waren, die von der SPD oder von den bürgerlichen Gewerkschaften rausgeschmissen wurden, weil sie ihnen zu anarchistisch waren. Die waren vor dem Ersten Weltkrieg, gab es etwa so 10.000 Menschen in Deutschland, die in lokalistischen Gewerkschaften aktiv waren. Und in dieser Bewegung war der Antimilitarismus ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Also das Propagieren von Kriegsdienstverweigerung, Desertion, Sabotage gegen Militarismus, gegen, also auch zum Beispiel sabotiert die Militärherstellung, die Waffenproduktion. Das waren wichtige Themen, die einfach in der anarchosyndikalistischen Bewegung extrem relevant waren. Das kann ich euch anhand von Titelseiten gleich auch nochmal ein bisschen verdeutlichen. Jedenfalls im Ersten Weltkrieg war das ja dann so, dass die Anarchisten entweder in die sogenannte Klapsmühle kamen, weil sie sich verweigert haben, den Kriegsdienst zu leisten, oder sie wurden als Kanonenfutter in die erste Reihe geschickt. Es gab tatsächlich Listen, wo die den Offizieren gegeben wurden, wo Linke und Anarchisten aufgezählt wurden, die dann praktisch als Kanonenfutter in den ersten Kriegsmonaten in den Krieg geschickt wurden. Es gab den Burgfrieden, das heißt, es gab auch keine freie Presse mehr während des Ersten Weltkriegs. Im Ersten Weltkrieg sind ja etwa 15 bis 20 Millionen Menschen ermordet worden in diesem blutigen Massaker. Und viele Menschen wurden natürlich politisiert und radikalisiert im Rahmen des Krieges, weil ihnen die Realität klar geworden ist, was Krieg bedeutet. Und das war es vor allen Dingen auch dafür mitverantwortlich, dass die anarchosyndikalistische Bewegung nach dem Ersten Weltkrieg eine tatsächlich Massenbewegung wurde. Also die Freie Arbeiterunion Deutschlands, also der Zusammenschluss der anarchistischen Gruppierungen, lokalistischen Organisationen, hatte bis zu 150.000 Mitglieder in Deutschland, also die größte anarchistische Gewerkschaft. Die Zeitung Der Sozialist, eine wöchentliche Auflage von bis zu 120.000, also eigentlich ziemlich großartig. Ich zeige euch das mal hier ein bisschen anhand der Bilder. Ja, natürlich Gustav Landauer, ein ganz großartiger, wichtiger anarchistischer Antimilitarist und Anarchopazifist, wie er sich selber eben auch verstanden hat, ist ermordet worden nach der Münchner Räterepublik als Beteiligter, also auch stark Beteiligter in der Räterevolution in München und war auch Redakteur des Sozialisten.
An dieser Stelle gab es leider ein Problem mit der Aufnahme der anarchistischen Gruppe Dortmund, weshalb 3 Minuten zu Gustav Landauer fehlen. Es geht weiter mit Leo Tolstoi.
Beispiel oder ne, also viele berühmte Romane, die er geschrieben hat. Und es gab natürlich viele Tolstoianer, die Fans von Tolstoi waren in gewisser Weise, unter anderem Mahatma Gandhi und Martin Luther King, die also ganz stark beeinflusst waren von den Ideen von Tolstoi und von seinen antimilitaristisch-anarchistischen Positionen. Er selbst verstand sich als christlicher Anarchist, als sozusagen der Begründer des christlichen Anarchopazifismus, könnte man sagen. Also eigentlich ein Widerspruch in sich, könnte man sagen, weil natürlich fast alle Anarchistinnen und Anarchisten antiklerikale Atheisten sind. Er selber hat sich aber eben vor allen Dingen berufen auf die Thesen aus der Bergpredigt. Ne? Also er hat also praktisch das strikte, das Gewalttabu sozusagen, was dort in der Bergpredigt zu lesen ist und so weiter, eine große Rolle spielte. Und er ist auch rausgeschmissen worden von der Kirche. Das heißt, er kam ja aus einer großadligen Familie. Die Familie Tolstoi hatte 9000 Leibeigene. Kam aus einem extrem großadligen Haushalt. Hatte aber eben einfach ziemlich großartige Publikationen rausgebracht und eben auch versucht, anarchistische Ideen im Grunde unter den Möglichkeiten, die er hatte, zu realisieren. Also er hat dann diese erste freie Schule mitgegründet, was eben historisch gesehen auch etwas Bedeutendes war. Und als Antimilitarist spielte er einfach eine unglaubliche Rolle, weil er eben nicht nur die anarchistische Bubble sozusagen erreichte, sondern eben als bedeutendster Schriftsteller der Welt seiner Zeit weit darüber hinaus Menschen mit antimilitaristischen, gewaltfrei anarchistischen Positionen erreicht hat. Genau, was ich ja eben so ein bisschen erzählt habe, dass der Antimilitarismus eine große Rolle spielte, auch in der anarchosyndikalistischen und anarchistischen Presse. Das wollte ich euch hier anhand einiger Beispiele zeigen. Das ist ja der Syndikalist, den ich eben schon erwähnt habe, also die Zeitung der Freien Arbeiterunion Deutschlands, der anarchosyndikalistischen Gewerkschaft. Hier seht ihr auch eigentlich ein ganz schönes Titelbild, wo die Soldaten ihre Gewehre zerbrechen und nie wieder Gewalt, nieder mit der Gewalt, nieder mit dem Militarismus. Also das hier könnt ihr ja sehen, das ist Hindenburg, also das Symbol des deutschen Militarismus, des Kaiserreichsmilitarismus. Und hier steht halt auch Militarismus, also das heißt, der Militarismus wird vom Sockel gestürzt durch die Revolution praktisch. Und Das Cover ist, ich glaube tatsächlich von 1919, also das ist natürlich so diese revolutionäre Phase, wo es die Novemberrevolution gab, wo also große Teile der Gesellschaft radikalisiert waren gegen den Militarismus, wo Soldaten im Grunde auch aufgestanden sind, also eigentlich vor allen Dingen eben auch in Deutschland und Österreich. Und die Novemberrevolution hat die Gesellschaft sicherlich mehr verändert in positiver Hinsicht als alles andere, was davor war, kann man sagen. Ja, Käthe Kollwitz spielte auch sicherlich eine ganz, ganz große Rolle. Hier war auch eine großartige Ausstellung im U vor ein paar Monaten in Dortmund. Da waren auch ganz viele Bilder von ihr ausgestellt. Und ihre Bilder sind auch bis heute noch ganz bewegend und antimilitaristisch. Also sie ist halt durch das Trauma der von dem Tod ihrer Kinder, also ihrer Jungs im Ersten Weltkrieg, ist sie zur vehementen Antimilitaristin und Kriegsgegnerin geworden und hat also ihre Kunst zu einem großen Teil dem Thema Krieg gewidmet. Und aber eben auch zum Beispiel, also Käthe Kollwitz hat tatsächlich eben auch für anarchistische Zeitungen gezeichnet, wie man hier sieht, Die Schaffende Frau, das war eine anarchistische Zeitung aus Dresden von Amy Köster herausgegeben, hatte so eine Auflage um die 3000 und war eine, aus meiner Sicht auch bis heute noch, eine der interessantesten Zeitungen der 1920er Jahre überhaupt. Sieht man auch hier, Die Schaffende Frau, Zeitschrift für soziale Fragen, Pazifismus, Erziehungs-, Schul- und Frauenfragen, Moden neuer Richtung, Schneiderei und Handarbeiten. Und genau, wirkt auf den ersten Blick skurril, aber man muss halt dabei sehen, dass der Versuch in den 20er Jahren, die anarchistische Bewegung hat tatsächlich versucht, auch die bürgerliche Presse komplett zu ersetzen und den Frauen auch die Möglichkeit zu geben. Also es ist im Grunde, könnte man auch sagen, es ist eine schwarz-rote Brigitte. Das sind also sozialrevolutionäre, anarchistische Texte, ganz großartige Artikel, die zum Teil auch im Unrast-Verlag nochmal herausgegeben wurden, drin nachzulesen. Auch über freie Liebe und also wirklich extrem fortschrittliche, tolle Texte. Und auf der anderen Seite natürlich dann eben solche Sachen wie Strickanleitung, also Sachen, die man im täglichen Gebrauch einsetzen kann und die ja im Grunde auch ja, ein bisschen heute vielleicht in der Brigitte stehen oder so, aber normalerweise nicht in anarchistischen, feministischen Zeitschriften, sondern eher in der Brigitte zum Beispiel, ne? Also eben nicht in klassischen anarchistischen Zeitungen. Aber das unterscheidet eben auch wirklich diese tollen anarchistischen Zeitungen der 20er Jahre von der Gegenwart, weil sie halt wirklich versucht, die bürgerliche Presse komplett zu ersetzen in gewisser Weise, ne? Also so kann man das auch interpretieren. Die Schaffende Frau hat, vielleicht kann Andreas euch da gern, also da gibt's, wäre nochmal ein eigenes Thema, ist auf jeden Fall eine ganz großartige Zeitung, ist zum komplett zu finden im Internationalen Institut für Sozialgeschichte in Amsterdam, also da könnt ihr die Zeitung auch im Original euch angucken, sehr gut erhalten. Und das ist auch noch ein anderes Beispiel, der Kinderwille, Organ der freiheitlichen Kindergruppen, das lese ich euch mal kurz vor. Das ist aus dem Jahr 1928. Also ihr müsst euch ja vorstellen, es gab im Grunde in den 20er Jahren auch so eine Art Kinderladenbewegung. Die ersten freien Schulen zum Beispiel, eine anarchistische Schule, Summerhill zum Beispiel, kennt ihr wahrscheinlich, ist in England, ist gegründet worden in Deutschland, also in Dresden, also und ist dann nach England umgezogen. Also diese freie Schulbewegung oder auch diese Kinderläden oder auch proletarischer Kindergarten, was dann Ernst Friedrich und so weiter gemacht hat, das sind natürlich Sachen, die im Grunde sowas waren wie das, was 68 dann in anderer Form vielleicht nochmal ähnlich neu entstanden ist, ohne dass die 68er wussten, dass es in den 20er Jahren schon mal so eine freiheitliche Bewegung gab, die versucht hat, ein menschenwürdiges Leben für alle zu realisieren und auch eine andere Pädagogik, weil die Pädagogik in den 20er Jahren war natürlich immer noch Prügelpädagogik. Also die Kinder wurden geschlagen, es wurde immer noch war eine militaristische, brutale Erziehung, die natürlich autoritäre Zwangscharaktere zur Folge hatte und die den Militarismus natürlich nicht aus der Welt geschafft hat. Also ich lese euch mal kurz vor, was hier steht. Hallo liebe Kinder, wisst ihr schon, wir bauen jetzt Panzerkreuzer. Ihr sagt einmal, woher kommt denn das Geld dazu, wo wir doch nötiger Wohnungen bräuchten als schwimmende Mordmaschinen? Das Geld zum Bauen müssen die Arbeiter durch Steuern und Zölle auf Lebensmittel aufbringen. Erst muss der Arbeiter das Geld aufbringen, dann beutet ihn der Unternehmer mit seinen sauer verdienten und abgehungerten Steuergroschen aus. Und schließlich wird er noch mit denselben Mordwaffen, die sie selber bauten, umgebracht. Ist das nicht ein herrlicher Fortschritt im 20. Jahrhundert? Religion tut Not, ein wahres Geschichtchen. Tante Annie ist zu Besuch gekommen und lässt es sich angelegen sein, den 5-jährigen Bubi in die biblischen Geschichten einzuführen, denn sie glaubt, dass seine religiöse Erziehung vernachlässigt sei. So liest sie ihm eines Tages von der Hochzeit zu Kana vor. Und Jesus sprach zu seiner Mutter: Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Worauf Bubi in strahlender Bewunderung herausplatzt: Oh Mensch, der war aber frech, was? Liebe Kinder, solltet ihr den Inhalt nicht verstanden haben, so schreibt an die Redaktion. Das ist also eine anarchistische Zeitung, die sich wirklich an Kinder gerichtet hat, also großartig. Und ja, wie ihr seht, eben Antimilitarismus spielte in der anarchistischen Bewegung eine große Rolle, auch hier in der Schöpfung, in der anarchistischen Zeitung, die teilweise zeitweise als Tageszeitung erschien im Rheinland. Und natürlich ganz besonders auch hier bei Ernst Friedrich. Das ist die Freie Jugend, eine Zeitung, die er gemacht hat. Auch das, natürlich das zerbrochene Gewehr in der Mitte. Und auch bei den jungen Anarchisten. Die jungen Anarchisten hatten das Motto: gegen Militarismus, Kirche, Staatsschule, gegen jede Autorität, wirtschaftliche und geistige Knechtschaft, für den konsequenten Antimilitarismus, Atheismus, Freiheit in Erziehung und Bildung, für eine freiheitlich-sozialistische, anarchistische Gesellschaft. Wie ich finde, immer noch aktuell. Und aber ist auch aus dem Jahre tatsächlich 1926. Also ihr seht, fast 100 Jahre später, einige Sachen haben, vieles hat sich geändert, aber es gibt Sachen, die sind noch immer nicht realisiert. Krieg im Kriege, ganz, ganz großartig, wichtiges Buch von Ernst Friedrich. Hier der Unterschied. Das ist von einem 13-jährigen Zeichner gemacht. Ernst Friedrich hat den proletarischen Kindergarten halt auch gemacht. Und dann ist halt hier der Unterschied, der Mörder und der Soldat. Der kleine 13-jährige Zeichner gab dazu folgende Erklärung: Der Unterschied zwischen Mörder und Soldat besteht darin, dass der Mörder ein Raubmörder, ein Lustmörder oder sonst ein Mörder ist. Dieser hat gegen das 5. Gebot gehandelt, also droht ihm der Tod oder das Gefängnis. Dagegen der Soldat ist auch ein Mörder, ein Berufsmörder, und zwar der größte, den es gibt, ein Massenmörder. Je mehr er mordet, je mehr Ruhm erwirbt er sich. Ihm setzt man den Lorbeer auf, ihm hängt man das Eiserne Kreuz und andere Orden um, wenn fingerfertiges Morden. Er, der Soldat, ist der grausamste Mensch, den es gibt, so auf deutscher wie auf feindlicher Seite. Fluch denen, die ihn das Morden lehrten und sie dazu veranlassten. Also sind beide Mörder. Krieg bedeutet Morden. Es bringt Hunger, Schmach, Elend, Not, Tod, Sorgen und Schmerzen. Darum lasst ab von dem Morden und kehrt zum Frieden zurück. Ja, das ist, wie gesagt, von Ernst Friedrich, ein ganz bedeutender anarchistischer Antimilitarist, der im Ersten Weltkrieg in der Klapsmühle war, weil er sich gegen den Krieg engagiert hat und der nach dem Ersten Weltkrieg, also so hieß das, die Klapsmühle wird das früher bezeichnet, der nach dem Ersten Weltkrieg dann eines der wichtigsten Antikriegsbücher gemacht hat, Krieg im Kriege, woraus auch diese Zeichnungen gerade waren, und in Berlin das Antikriegsmuseum gegründet hat. Und Ernst Friedrich ist auch heute noch eine ganz wichtige Bezugsperson für den Graswurzelanarchismus, muss man sagen, weil er einfach als anarchistischer Antimilitarist zu seinen Lebzeiten einfach auch eine ganz großartige antimilitaristische Arbeit gemacht hat. Also das Buch Krieg im Kriege ist halt direkt in mehreren Sprachen erschienen. Es hatte eine Millionenauflage. Es war eines der meistverkauften Bücher der 20er Jahre. Und natürlich ist es 1933 direkt bei den Bücherverbrennungen als erstes mit verbrannt worden. Ist ja klar, dass die Bücher von Ernst Friedrich, beziehungsweise vor allem Krieg im Kriege, für die Nazis absolut ja, verboten waren und dass natürlich das Antikriegsmuseum auch zerstört wurde durch die Nazis. Ernst Friedrich ist ins Exil gegangen und aber seine Bücher sind auch heute noch aktuell. Also Krieg im Kriege sollte man eigentlich jedem geben, der zur Bundeswehr gehen will oder überhaupt zum Militär. Das ist immer noch ein Buch, was einfach so krass ist. Ja, einfach dadurch, dass er einfach Bilder, mit Bildern die Realität zeigt, die Realität des Krieges, in dem Fall des Ersten Weltkrieges. Ich denke, die Realität heute in der Ukraine ist nicht groß anders, wird ähnlich aussehen. Es ist auch Stellungskrieg, findet auch ein Blutbad statt mit vielen, vielen Toten auf beiden Seiten. Nur wir kriegen das nicht mit, wir kriegen halt nur die neuesten Waffenbilder zu sehen und die neuesten Waffenpläne, die es gibt. aus den Augusttagen 1914 begeistert. Wofür? Für das Feld der Ehre. Und was halt wirklich auch sehr wichtig ist bei Ernst Friedrich, er versucht immer auch, die ja praktisch herrschaftskritisch an den Krieg heranzugehen, den Krieg zu analysieren. Hier zum Beispiel: nach dem Kriege der deutsche Kronprinz als Schwerstarbeiter und der kriegsverletzte Proletarier bei seinem täglichen Sport. Der Krieg bekommt mir wie eine Badekur Hindenburg, die Badekur des Proleten, fast das ganze Gesicht weggeschossen. Ja, das ist jetzt im Antikriegsmuseum in Berlin. Da war ich mal eingeladen, habe da eine Veranstaltung gemacht. Das wird halt von seinem Neffen neu wieder aufgebaut seit 1968. Ist aber zum Teil eben auch nur reproduziert. Das heißt, viele Originale wurden ja zerstört, sind nicht zu haben. Das ist ein Original aus den 20er Jahren, diese Fahne eigentlich, dem zerbrochenen Gewehr. Das ist die Skulptur, die vor dem Antikriegsmuseum in Berlin steht. Das ist, ja, wie ihr seht, das Symbol der Royal Sisters. Das ist der Neffe von Ernst Friedrich und Wolfram Beyer von der Internationalen der Kriegsgegnerin. Das ist eine anarchistische, antimilitaristische Organisation, die vor allen Dingen in Berlin auch aktiv ist. Genau, IDK. Da seht ihr ein paar Sachen aus dem Antikriegsmuseum. Und das ist das Buch. Gab es früher bei 2001 auch mit 100.000 Auflagen seit den Ende 70er Jahre. Ist leider mittlerweile, glaube ich, gibt es das auch, aber ist, glaube ich, deutlich teurer. Früher gab es das für 2,90 Mark, also mit einer Massenauflage auch wieder mit ein paar hunderttausend Auflage, erfreulicherweise. Also diese Antikriegsstimmung hatte natürlich eine großartige Wirkung, denke ich mal, und hatte auch viel damit zu tun, dass solche Bücher wie die von Ernst Friedrich eben auch weit verbreitet wurden. Es kommt immer wirklich auch darauf an, dass man antimilitaristische Agitation in gewisser Weise betreibt, dass man die Leute aufklärt über das, was Krieg und Militarismus tatsächlich bedeuten und natürlich auch aufklärt, was man dagegen machen kann. Da kommen wir auch heute, glaube ich, noch zu. Ich bretter mal ein bisschen durch, damit wir auch zu den aktuellen Themen kommen können. Genau, der Freie Sozialist, das ist nach dem Zweiten Weltkrieg dann natürlich gewesen. Seit 1972 gibt es die Zeitung Graswurzelrevolution. Da ist natürlich das Symbol der schwarze Stern auf rotem Grund und das zerbrochene Gewehr in der Mitte. Genau, das sind so ein paar Titelbilder. Vorläufer waren unter anderem Anarchisme et non-violence aus dem französischsprachigen Raum, aus Lausanne und Frankreich. Eine anarchistische Zeitung, gewaltfreie anarchistische, antimilitaristische Zeitung, die ab 1974 erschienen ist, 64. Und eine andere wichtige Zeitung war die Direkte Aktion, die erschien ab April 1975 in Hannover als Zeitung für Anarchismus und Pazifismus, beziehungsweise libertär-pazifistische Zeitung. Ihr seht, der Begriff pazifistisch oder libertär-pazifistisch wurde im Grunde oft auch als anarchistisch-antimilitaristisch, denke ich mal, gebraucht. Also diese Trennung des Begriffs Pazifismus und Antimilitarismus findet oft nicht wirklich statt. Es ist auch sogar so, letztes Jahr hat mich ja das ZDF zu so einer Talkshow eingeladen, Sag's mir, mit so einem Bundeswehrhauptmann. Und ich habe denen auch klar gesagt, ich bin kein Pazifist, sondern ich bin anarchistischer Antimilitarist. Aber wenn ihr das googelt und euch auf YouTube oder so oder in seiner ZDF-Mediathek anguckt, da steht dann immer Pazifist gegen Bundeswehrsoldat. Das heißt, man kann sich gegen diese Bezeichnung kaum wehren. Das ist auch leider so ein Problem, was immer noch, als Etikett ist es natürlich eigentlich falsch, weil der Pazifismus eigentlich... Ja, es gibt verschiedene Formen von Pazifismus, aber ich glaube, dass der anarchistische Antimilitarismus da nicht so unbedingt drunter zu subsumieren ist. Die Direkte Aktion erschien 13 Mal, ist eine absolut großartige Zeitung und finde ich sogar besser als die ersten Ausgaben der Graswurzelrevolution, also weil sie ist auch noch so auf Matrize gemacht und so, also so richtig hat so ein 60er-Jahres-Style oder Schülerzeitungsstil, könnte man fast sagen. Das Symbol der FÖGA, Föderation Gewaltfreier Aktionsgruppen. Also wie gesagt, 1972 wurde die Zeitung Graswurzelrevolution gegründet. Wahrscheinlich die wichtigste anarchistisch-antimilitaristische Zeitung im deutschsprachigen Raum und auch die langlebigste Zeitung. Also am Anfang gab es also viele Stimmen, die gesagt haben, was soll das? Die Zielgebung war, dazu beizutragen, dass die anarchistische Bewegung gewaltfrei und die gewaltfreie Bewegung anarchistisch wird. Es gab ja damals von Theodor Ebert die gewaltfreie Aktion, die Zeitung, die relativ bedeutend war zu der Zeit. Und es gab eben viele Militant anarchistische, neo-anarchistische Zeitungen, die wie Agit 883 zum Beispiel, die eben ja nicht antimilitaristisch waren im klassischen Sinne. Und nicht, also mit Gewaltfreiheit war immer eher so ein Schimpfwort. Ist ja in einigen Kreisen heute immer noch so ein Schimpfwort, obwohl ich das falsch finde und auch versuche, dagegen zu steuern. Und die Föderation Gewaltfreier Aktionsgruppen hat sich dann in den 70er Jahren gebildet, war laut Verfassungsschutz die größte anarchistische Organisation der Nachkriegszeit. Also es gab wirklich ziemlich viele Gruppen und etwa 800 bis 1000 Aktive in den verschiedenen anarchistischen Gruppen. Und die haben dann, die Zeitung Graswurzelrevolution wurde von Wolfgang Kärtner in Augsburg gegründet, in der gewaltfreien Aktionsgruppe Augsburg, und ist dann schnell zu einer bundesweiten anarchistischen, gewaltfrei anarchistischen Zeitung geworden. Ist sie heute noch? Heute ist sie von den drei letzten großen anarchistischen Zeitungen, also vom Schwarzen Faden, der Direkten Aktion und der Graswurzelrevolution, sozusagen die letzte, die übrig geblieben ist von den drei überregionalen bedeutenden Zeitungen. Und das finde ich sehr bedauerlich, gerade auch, dass die FAU die Direkte Aktion eingestellt hat, finde ich immer noch einen Riesenfehler politisch. Also das hätte man nicht machen müssen, weil das ja auch, zur Not hätte man es als Beilage für die Graswurzelrevolution machen können, dann wäre es immer noch besser, als keine eigene Zeitung zu haben. Die erste anarchistische Gewerkschaft oder die erste einzige Gewerkschaft, die keine eigene Zeitung hat, de facto. Ne? Also es ist, und ich glaube, so ein Online-Blog ist halt auch doch noch was anderes. Ja, aber wir wollen ja hier schnell durchbrettern. Genau, also das sind, das sind einfach noch so ein paar schöne Bilder. Genau, die habe ich ja gerade mal rumgehen lassen. Also das, die Faust, die das Gewehr zerschlägt, das ist eben auch ein klares antimilitaristisches Symbol. Und das hat natürlich auch den Hintergrund, dass Antimilitaristen und Antimilitaristinnen eben nicht nur Kriegsdienstverweigerung propagieren und Desertion und natürlich auch die unterstützen, sondern natürlich auch Sabotage. Also Sabotage, der Begriff kommt ja aus dem Französischen, das kommt von dem Holzschuh, Le Sabot, der Holzschuh, den die Frauen in die Maschinen geworfen haben, um die Maschinen, um den Streik tatsächlich durchsetzen zu können und nicht die Streikbrecher an die Maschinen zu lassen. Also da kommt der Begriff Sabotage her, ist also ein ganz wunderschöner, gewaltfreier Begriff. Und wie ich finde, ein sehr schönes Beispiel dafür, was wir mit direkten gewaltfreien Aktionen meinen. Also darunter verstehe ich Aktionen, die gegen das herrschende System gerichtet sind. Zum Beispiel Sabotage an Militärfahrzeugen, Sabotage bei der Munitionsherstellung oder eben auch bei der Kriegswaffenproduktion. Und natürlich alles, was einen Krieg stoppen kann. Also als zum Beispiel der Ukraine-Krieg 2022 angefangen ist. Das ist gar nicht so in den Medien groß bekannt gegeben worden, aber das war dann kurzfristig mal kurz Thema in der amerikanischen Presse. Sind tatsächlich in Belarus, wo es ja noch eine sehr, sehr große Opposition gegen das diktatorische Regime gibt, ganz viele Sabotageaktionen durchgeführt worden, und zwar gegen die Bahngleise. Das heißt, es wurden einfach viele Gleise entfernt, sodass die Panzer, die an die Front, Richtung Ukraine fahren sollten, nicht an die Front fahren konnten. Und gerade in den ersten Kriegswochen gab es auch auf russischer Seite sehr viele russische Soldaten, die ja gar nicht in den Krieg wollten. Denen wurde gesagt, die machen hier ein Manöver, und dann wurden sie in den Krieg geschickt. Da gab es wirklich auch noch viele Sabotageaktionen und direkte Aktionen. Sowas versuchen wir natürlich auch zu propagieren. Als Zeitung sind wir im Ukraine-Krieg eben natürlich auch vernetzt mit ukrainischen Antimilitaristen und Antimilitaristinnen und aber auch mit Russischen. Viele von den Russischen sind mittlerweile im Exil, aber nicht alle. Es gibt tatsächlich auch noch in Moskau aktive Anarchistinnen und Anarchisten, die natürlich im Unterlebensgefahr dort sind. Viele sind nach Georgien geflohen, kommen aber nicht in die EU, weil die EU keine Deserteure und Kriegsdienstverweigerer haben will und tatsächlich auch damit angefangen ist, wieder Deserteure, die werden nicht anerkannt, die werden als Flüchtlinge nicht anerkannt, und in der Regel droht ihnen dann die Abschiebung ins Kriegsgebiet, sowohl ins ukrainische Kriegsgebiet auf ukrainischer Seite als auch auf belarussischer Seite als auch auf russischer Seite. Belarusland ist zwar offiziell noch nicht in den Krieg eingetreten, steht aber als Verbündeter ganz klar auf der Seite des imperialistischen Russlands, also des Putin-Regimes, das ja eben im Grunde den Traum versucht zu verwirklichen, dass russische Zarenreich in Form der ehemaligen Sowjetunion wieder zu realisieren. Also die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion praktisch verlorenen Gebiete wieder aufzusammeln. Und dagegen stellen sich viele Menschen und es gibt auch viele Möglichkeiten, sich dagegen zu stemmen. Es ist natürlich eine imperialistische Politik, die da betrieben wird. Das ist ganz klar. Putin ist ein Kriegsverbrecher, das ist gar keine Frage. Aber die Frage ist, wie kann man einen Kriegsverbrecher stoppen? Das kann man natürlich einmal durch Blockaden. Die Blockaden, die von der EU zum Beispiel gemacht werden, sind, wenn man es genau betrachtet, ein ziemlicher Witz. Zum Beispiel die ganzen, Uran-Deal mit Russland, der wird sogar noch verstärkt. Das heißt, russische Atombrennstäbe, die werden in emsländischen Lingen produziert. Und der Atomdeal mit Russland wurde von der EU, vor allen Dingen von Frankreich und Deutschland, weiter auch nach 2022 weiter ausgebaut. Das heißt, und auch das russische Erdgas und Erdöl, das läuft dann, okay, das wird dann nicht mehr über Russland direkt geliefert, sondern über Umwege. Und aus Aserbaidschan kriegen die Deutschen jetzt ihr Öl und Gas. Wenn man sich überlegt, Aserbaidschan ist noch eine viel bittere, finstere Diktatur, die nicht nur die Menschenrechte der eigenen Bevölkerung mit Füßen tritt, sondern eben auch jetzt gerade eine Massenvertreibung gemacht hat und die Menschen, also über 120.000 Menschen aus Bergkarabach vertrieben hat. Und da praktisch, da regt sich keiner drüber auf, weil das ist ja jetzt unser neuer Gas- und Öllieferant. Also in den deutschen Medien findet man dazu leider fast gar nichts oder viel zu wenig jedenfalls. Ja, das ist ein weiteres Thema gegen Öffentlichkeit. Ich meine, wir sind jetzt nicht in der Situation wie in den 20er Jahren, dass wir eine anarchistische Zeitung wöchentlich rausbringen mit 120.000 Auflagen. Das wäre natürlich ein Traum, also wie der Syndikalist. Aber wir versuchen natürlich trotzdem mit Gegenöffentlichkeit praktisch antimilitaristische Agitation zu betreiben. Es gab tatsächlich, also diese Graswurzelbewegung, die ist halt auch eine internationale Bewegung. Es gibt einmal, wie gesagt, die War Resistance International. Es gab auch zu DDR-Zeiten Graswurzelgruppen, anarchistische, antimilitaristische Gruppen in der DDR. Und in der DDR war zum Beispiel das Recht auf Kriegsdienstverweigerung, auf totale Kriegsdienstverweigerung, also auch das Bausoldatentum zu verweigern, eher durchgesetzt als in der Bundesrepublik. Wenn man in der Bundesrepublik für eine totale Kriegsdienstverweigerung auch in den Knast kam, gab es in der DDR praktisch keinen Knast mehr für totale Kriegsdienstverweigerer. Die hatten auch eine eigene Zeitung, Sag Nein, Blatt zur totalen Kriegsdienstverweigerung in der DDR. Und es sind auch viele Sachen, die dann verloren gegangen sind. Die Umweltblätter, das ist auch eine Schwesterzeitung der Graswurzelrevolution gewesen in gewisser Weise. Infoblatt des Friedens- und Umweltkreises. Unter dem Dach der Kirche, auch mit dem Stempel nur zur innerkirchlichen Information in der Regel. Weil in der DDR gab es keine Möglichkeiten, Zeitungen zu produzieren, außer seit 1978 in der Kirche. Also die Kirche konnte seit 1978 zensurfrei Zeitungen produzieren, aber eben nur zu innerkirchlichen Informationen. Das führte dann dazu, dass eigentlich alle anarchistischen und sonstigen linken Gruppen sich in der Kirche getroffen haben und dann dort, das waren keine Christen, sondern Anarchisten und Atheisten, und dort dann Zeitungen produziert haben, wie zum Beispiel die Umweltblätter. Also die waren auf Matrize abgezogen, ganz schlechte Druckqualität. Die Zeitung selber hatte so eine 600er Auflage anfangs, also nicht so bedeutend, sollte man denken, aber es war die einzige Zeitung, die eben aus Strahlenwerte nach Tschernobyl veröffentlicht hat in der DDR und die zum Beispiel über Nazi-Übergriffe auf Punks und Vietnamesen in der DDR berichtet hat. Also es war sozusagen eine DDR-Graswurzelrevolution mit anarchistischer Ausrichtung. Und dann gab es 1987 die große Razzia in der Umweltbibliothek in Ostberlin, wo dann alle Redaktionsmitglieder, die angetroffen wurden, verhaftet wurden von der Stasi und das ganze Archiv beschlagnahmt wurde. Also es war eben auch eine antimilitaristisch-anarchistische Gruppe. Und das führte dann dazu, dass DDR-weit Mahnwachen stattfanden und Aktionen. Und im Westen wurde darüber berichtet. Das war eben 1987, 1988, zu einer Zeit, als Franz Josef Strauß mit Honecker gerade diesen Milliardenkredit verhandelt hat. Und dann wird im Westen darüber berichtet, auch in Tagesthemen und Spiegel, Taz und so weiter. Und die Folge war, dass dann die Presse im Westen geschrieben hat, ja, kann man in diesem Unrechtsregime, was diese kleine Graswurzelbewegung da in Ostberlin überrollt, kann man denen denn so einen Milliardenkredit geben? Das geht doch gar nicht. Und also dieser Milliardenkredit, der schon fast in trockenen Tüchern war, stand dann plötzlich wieder zur Disposition. Und das führte dann dazu, dass Honecker höchstpersönlich dafür sorgte, dass die Verhafteten wieder freigelassen wurden und dass alle beschlagnahmten Materialien an die Umweltbibliothek in Ostberlin zurückgegeben wurden. Und das führte dann dazu, dass es DDR-weit ähnliche Publikationen gab dann plötzlich und auch eine viel stärkere und selbstbewusstere Bewegung von unten. Also die DDR-Graswurzelbewegung wollte allerdings keine Angliederung an die Bundesrepublik, sondern sie wollten einen freiheitlichen Sozialismus, einen antimilitaristischen Sozialismus auf dem Boden der DDR verwirklichen. Und das war natürlich nicht das, was dann passiert ist. Aber trotzdem ist das auch ein Kapitel, was in der deutschen Geschichtsschreibung gerne unter den Teppich gekehrt wurde, dass die tatsächlich Anarchisten, antimilitaristische Anarchisten und Anarchistinnen einen großen Anteil daran hatten, was dann 1989 passiert ist, nämlich der Fall der Mauer oder so, ist, denke ich mal, ohne diese Vorgeschichte auch nicht ganz zu erklären. Das ist also ein wichtiger Aspekt gewesen. Und das zeigt eigentlich, dass antimilitaristische Anarchistinnen und Anarchisten gar nicht so einflussarm sind, wie man vielleicht denken kann. Auch selbst wenn sie nur winzige Zeitungen produzieren, die können auch einen Elefanten zum Umsturz bringen. In gewisser Weise, manchmal zumindest. Ja, was machen Anarchisten und Anarchistinnen gegen den Krieg und gegen Militarisierung? Ein Beispiel aus Münster. Wir haben in Münster gibt es, also Münster hat eine starke, ich komme ja aus Münster, beziehungsweise wohne da seit 1986. Da haben wir also eine starke militaristische Tradition. Also die Stadt war eine Garnisonsstadt. Die Rote Ruhrarmee wurde zum großen Teil von Truppen auch aus Münster niedergeschlagen. Also das Ruhrgebiet hat schon unter Münster gelitten in den 20er Jahren. Und in Münster selber spielte der Militarismus eine große Rolle. Also große Kasernen und so weiter waren über die ganze Stadt verteilt. Es gab dort Eliteeinheiten, die gibt es heute wieder. Es gibt heute den ersten deutsch-niederländischen Chor. Ne? Das ist also immer noch praktisch in der Tradition des Militarismus, immer noch militaristisch gesehen eine wichtige Stadt. Und das ist zum Beispiel ein Foto von 1938. Das ist damals der Hindenburgplatz, der größte Stadtplatz in Münster. Das sind alles Wehrmachtssoldaten. Und dieses Plakat haben wir gemacht. 2010 habe ich das gemacht. Da ging es dann darum, den ersten großen Zapfenstreich auf dem Hindenburgplatz seit dem Zweiten Weltkrieg zu verhindern, könnte man sagen. Also die haben natürlich da ziemlich getrommelt, in Anführungsstrichen. Und wir haben natürlich dagegen getrommelt und haben da eine gute, sehr lebendige und laute Gegendemo auf die Beine gestellt. Und dieses Plakat, da habe ich halt einfach das Foto genommen. Und es ist noch eine Strafanzeige gestellt worden gegen Unbekannt. Also hier Generalleutnant Helmut Wilmen, Inspekteur des Deutschen Heeres, ist aber presserechtlich dafür verantwortlich gewesen. Und dieses Plakat hat dann einen Shitstorm ausgelöst in der bürgerlichen Presse. Also damals gab es noch zwei Tageszeitungen, die Münstersche Zeitung, die Westfälische Nachrichten in Münster. Und die haben natürlich sich tierisch aufgeregt darüber, dass ich persönlich, also das wurde mir dann persönlich angehasst, die Bundeswehr mit der Wehrmacht gleichsetzen würde, was ich gar nicht getan habe. Die Bundeswehr ist 1955 gegründet worden als Nachfolgeorganisation der Wehrmacht. Also über 70% waren aktive, wichtige Funktionsträger in der Wehrmacht, die das gegründet haben. Und die sollte sogar ursprünglich Neue Wehrmacht heißen. Also der Name Bundeswehr ist ein Kompromiss gewesen. Die deutsche Armee sollte tatsächlich Neue Wehrmacht heißen. Von daher stellt sich diese Armee selber in diese Tradition. Und das sieht man auch an den vielen Kriegerdenkmälern. In Münster gibt es auch ein Kriegerdenkmal von 1961, wo den gefallenen Helden in Stalingrad der so und so Brigade aus Münster gedacht wird. Und die Bundeswehr dann in den 60er Jahren dort regelmäßig stramm gestanden ist. Und naja, wir haben jedenfalls dieses Plakat gemacht und auch ganz viele Aktionen dazu. Und das hat so einen, wie gesagt, so einen medialen Shitstorm ausgelöst. Bundeswehrgegner ziehen Nazi-Vergleich. Also es war schon so ein bisschen gruselig. Ja, heute finde ich ganz, ganz wichtig, was man heute machen kann. Ihr habt wahrscheinlich diese neue Bundeswehrkampagne mitgekriegt. Das ist ein schönes Beispiel, voll im Einsatz. Also Adbusting, das ist, glaube ich, was einfach zu machen ist. Und diese Kampagne, die ist ja momentan an allen Bushaltestellen und überall, habt ihr wahrscheinlich selber auch schon gesehen. Das bietet sich ja geradezu an, da witzige Persiflagen drauf zu machen. Und dieses Adbusting führt, glaube ich, dazu, dass man vielleicht ein bisschen was umdenkt. Ne? Ja, das Gefühl, wenn eine ganze Armee hinter dir steht, dann bei uns vergeht kein Tag ohne sexualisierte Gewalt. Also das ist mit Macht 2 das Verderben bringen. Wir sind die Gefahr zwischen den Zeilen. Also ich finde ich ziemlich genial. Und natürlich, was auch immer ganz schön ist, diese militaristischen Jugendfeiern oder eben auch diese Bundeswehr-Truck-Sachen zu stören. Ne? Also das hier ist zum Beispiel auch eine lustige Aktion gewesen, Tag der Bundeswehr. Da bietet sich natürlich an, mit transparenten und zerbrochenen Gewehren aufzulaufen und da Gegenaktionen zu machen. Genau. Gelöbnix in Rheine. Genau, 2009 habe ich mitgekriegt, dass in Rheine ein großes Gelöbnis und ein großer Zapfenstreich stattfinden soll. Rheine ist auch eine Bundeswehrstadt, also mit 50.000 Einwohnern und die Hälfte der Bevölkerung arbeitet für die Bundeswehr. Und wir haben dann in Rheine ein Gelöbnis auf die Beine gestellt. Das haben wir angefangen mit einer Pressekonferenz. Also im Grunde zusammen habe ich das gemacht mit Katrin Vogler und Willem Achelpühler. Katrin Vogler, damals DFGVK noch, jetzt ist ja für die Linkspartei in den Bundestag gezogen, leider. Und Willem Achelpühler, damals Grüne Friedensbewegung. Also im Grunde drei verschiedene Spektren. Und wir haben dann diese Pressekonferenz gemacht. Und da war natürlich die Lokalpresse. Und die haben sich riesig darüber aufgeregt, dass wir die Bundeswehr beschimpfen wollen. Und dass Chaoten aus ganz Deutschland nach Rheine kämen und das schöne Gelöbnis und den schönen großen Zapfenstreich stören würden. Was dann auch so war. Und das war natürlich für uns super, weil die ganze Pressearbeit brauchst du dann gar nicht mehr machen, wenn die bürgerliche Presse schon so fett drüber schreibt und dann natürlich jeden Tag Leserbriefe von aufgebrachten Bundeswehrsoldaten, die bösen Chaoten da irgendwie erwarten, die dann aus Münster oder sonst woher kommen. Und ja, wir haben dann einfach da tatsächlich so eine sehr schöne, laute, krachige Gegendemo auf die Beine gestellt, auch mit Vuvuzelas für den Frieden und so. Also schon sehr lustige. Nee, Vuvuzela, das war ein Jahr später mit Zapfnix. Und das, aber das war auch ganz witzig, weil die Vuvuzelas ja auch sehr unbeliebt waren. Genau, hier seht ihr Palestinians and Jews for Peace. Das ist ein Comic aus der Ausgabe Nummer 490 vom Sommer 2024. Genau, Israel-Palästina ist ein wichtiges Thema, auch für die Graswurzelrevolution natürlich. Also wir haben eigentlich immer schon zusammengearbeitet mit anarchistischen und antimilitaristischen Gruppen in Israel. New Profile zum Beispiel, Anarchists Against the Wall, bevor sie sich aufgelöst haben, aufgrund der Repression, muss man sagen. Und jetzt haben wir eigentlich seit dem 7. Oktober vor allen Dingen die Combatants for Peace, eine Gruppe aus Israel und Palästina von ehemaligen israelischen Soldaten und ehemaligen Hamas-Kämpfern gegründet. Und das ist eine sehr, sehr tolle Bewegung, die sich halt gegen jeglichen, gegen den israelischen Staat, aber natürlich auch gegen die Hamas stellt. Und das ist eigentlich auch die Position, die wir hier vertreten sollten, finde ich. Also das, was am 7. Oktober passiert ist, das war ein Verbrechen gegen die Menschheit. Da sind über 1.000 Menschen bestialisch abgeschlachtet worden von der Hamas. Aber das, was die israelische Armee im Auftrag einer rechtsextremen israelischen Netanyahu-Regierung macht, ist natürlich nichts anderes als das. Es ist auch ein Verbrechen gegen die Menschheit. Man kann sich da bei so einem nicht auf eine Seite stellen. Es sind beide Seiten absolut mega scheiße. Man kann sich hinter die Leute stellen, die auf beiden Seiten gegen diesen Krieg agieren, die auch gegen diese Regierung bzw. die Hamas agieren. Und da gibt es viele und die gilt es zu unterstützen. Es gilt nicht, eine Regierung zu unterstützen, die Krieg treibt. Das ist generell einfach also Krieg ist ein Verbrechen an der Menschheit und das, was die machen, ist Wahnsinn. Da wird ja das Böse von Menschen sozusagen herausgekehrt und da finden wir, was wir ganz toll finden, ist die Gruppe Palestinians and Jews for Peace. Die kommt aus Köln. Das ist eine Gruppe, die sich von Frauen mit palästinensischem oder israelischem Hintergrund oder jüdischem Hintergrund gegründet haben und eben ganz klar auch auf ihren Demonstrationen in Köln keine Nationalfahnen, also auch keine palästinensischen Fahnen zulassen und auch ganz klar eine Position vertreten, dass die Menschen im Vordergrund stehen und nicht diese Regierung und nicht diese, weder die Hamas noch die israelische Regierung unter Netanyahu und seinen rechtsextremen Kollegen, sondern eben ja die Menschen, die sich für eine friedliche Lösung einsetzen, die für ein gemeinsames Zusammenleben kämpfen. Und das ist, finde ich, was Uranarchistisches. Deswegen unterstützen wir diese Gruppe auch ziemlich stark. Deswegen haben wir die nach Münster eingeladen. Da waren über 120 Leute. Vorher wurde ich angefragt, von Leuten, tatsächlich von der FAU, und da kam die also FAU Münster, warum ich denn diese Gruppe einlade, kam die Frage, und nicht Palästina Antikolonialgruppe aus Münster. Da habe ich gesagt, ja, Palästina Antikolonial ist eine nationalistische Gruppe, Nationalismus ist das Problem für die ist der 7. Oktober kein Massenmord, sondern es ist legitimer Widerstand. Und das ist für mich kein legitimer Widerstand, Menschen einfach abzumetzeln und umzubringen. Das ist in keinster Weise zu rechtfertigen. Und deswegen will ich diese Gruppe auch nicht einladen, mit der will ich nichts zu tun haben. Deswegen lade ich eine Gruppe ein, die ich gut finde. Und da gab es natürlich riesen Stunk. Also diese ich habe mich da also sehr unbeliebt gemacht, weil tatsächlich von den Leuten, die mich da zum Gespräch gebeten haben, 6 Palästina-Antikolonial-Leute waren. Und genau, für die bin ich jetzt sozusagen das Feindbild Nummer 1. Vielen tatsächlich so Sprüche wie, ich bin schlimmer als die Zionisten, was ja aus deren Sicht sogar logisch ist und sogar richtig, weil ich ja gegen jeglichen Nationalismus bin. Und ich glaube, die Ähnlichkeit zwischen palästinensischen Nationalisten und jüdischen Nationalisten ist jetzt nicht so riesig groß. Beide beanspruchen das gleiche Gebiet und beide denken, die anderen sind weniger wert. Und das ist ein Problem. Also kein Mensch ist mehr wert als der andere. Und wir müssen uns halt dafür einsetzen, dass es eine menschenfreundliche Gesellschaft überall gibt. Und das ist, glaube ich, der Graswurzelrevolution bis jetzt ganz gut gelungen. Also die Texte, die wir in der GWR veröffentlicht haben seit dem 7. Oktober, sind, glaube ich, ziemlich cool. Oder gut jedenfalls. Genau, Militarismus habe ich natürlich einige Beispiele. Ja, das sind so, in Münster ist alles voll mit Kriegerdenkmälern, das seht ihr hier, das ist absolut ekelhaft. Auch das Train-Denkmal, wo also dem deutschen Militarismus gefrönt wird und auch hier Faschismus, das ist, bietet natürlich gute Angriffsflächen. Und wir machen das auch regelmäßig. Also wir machen regelmäßig Aktionen gegen den deutsch-jüdischen Chor und so große Militärveranstaltungen, großen Zapfenstreich oder eben auch Tag der Bundeswehr und all so ein Scheiß, was sie da machen. Nächstes Jahr gibt es den Veteranentag Mitte Juni 2025. Kann ich euch schon sagen, da wird es eine bundesweite Kampagne zu geben und da wird auf jeden Fall auch was zu laufen, weil was ist das? Veteranentag? Das heißt, es wird dann wieder, der Militarismus wird wieder aufs Podest gehoben und die Krieger, die andere Menschen umgebracht haben und auf Befehl von anderen Menschen umgebracht wurden, werden wieder zu Helden verklärt, die irgendwo gefallen sind. Die sind nicht gefallen, die sind ermordet worden und haben andere Menschen ermordet. Und das ist das, was Krieg ausmacht. Und deswegen, kämpfe ich sozusagen seit Anfang der 80er Jahre für eine gewaltfreie, herrschaftslose Gesellschaft, für eine soziale Gesellschaft, und trete für gegenseitige Hilfe ein und freie Kooperation und gegen jeglichen Militarismus. Und die Position vertrete ich auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Also im Ukraine-Krieg unterstützen wir Deserteure und Kriegsdienstverweigerer aller Seiten. Und wir unterstützen eben auch Leute, die diesen Krieg aktiv sabotieren. Und das läuft tatsächlich auch statt. Das findet tatsächlich auch statt, auch in Russland. Und diese Leute brauchen viel mehr Unterstützung als irgendwelche Kriegsparteien und Nationalstaaten, die den Krieg bis zum Sankt-Immerlands-Tag führen wollen und bis irgendwie Millionen Menschen gestorben sind. Momentan geht man ja davon aus, es sind ja schon über 1 Million Menschen wahrscheinlich gestorben. Auf beiden Seiten über 500.000 Kriegstote. Und das spielt aber keine Rolle. Also das heißt, es geht nur darum, ob man jetzt die modernsten Waffen einsetzen kann, mit denen man dann auch nach Moskau schießen kann. Also die Taurus werden unter März, die Wahrscheinlichkeit, dass sie unter März tatsächlich geliefert werden, ist natürlich groß. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Krieg weiter eskaliert, natürlich auch groß. Also man muss diesen Krieg stoppen, man muss Sabotage betreiben, man muss das Putin-Regime stürzen. Und man muss eine Gesellschaft schaffen, wo alle Menschen glücklich leben können und unabhängig von Grenzen und unabhängig von Staaten. Also Staaten sind eigentlich ein Problem, die es abzuschaffen gilt. Ja, vielleicht erstmal dazu. Ich habe jetzt ein bisschen durchgebrettert, aber ihr habt ja bestimmt auch noch Fragen. Wir wollen ja auch noch diskutieren. Ne? Ja.
Ich habe jetzt erstmal eine Verständnisfrage. Einerseits wenn ich das richtig verstanden habe, sprichst du dich gegen Nationalismus aus.
Ja.
Andererseits, das steht so ein bisschen in Widerspruch, meine ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dazu, dass du als Kritik anführst, Militarismus. Es hört sich ja so an, als würdest du am Staat das verkehrt eingesetzte Mittel, nämlich die Waffen und das Militär, kritisieren. Und damit behauptest du ja dann auch implizit, dass es nicht notwendig wäre für einen Staat, kriegerische Mittel, Waffen einzusetzen, sondern dass das auch anders ginge. Ist das so richtig?
Ja. Ja, dazu kann ich vielleicht was sagen. Also ich meine, wenn du dir überlegst, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine große Bewegung weltweit und auch ganz in Europa, die sich gegen jeden Krieg gestellt hat. Also Deutschland war bis, also die ersten 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg praktisch entmilitarisiert. Es gab keine deutsche Armee mehr. Und das war eigentlich ein guter Zustand. Die Wiederbewaffnung der die Wiederaufrüstung mit der Wiedereinführung der Bundeswehr war natürlich ein historischer Fehler. Man hätte auch das zum neutralen Land hier machen können. Das ist natürlich jetzt keine Antwort auf die Frage. Die Antwort auf die Frage ist natürlich, solange es einen Staat gibt, wird es auch Armeen geben, wird es auch Krieg geben. Deswegen sage ich ja, wir müssen tatsächlich dafür sorgen, dass die Staaten aufgelöst werden, dass wir natürlich eine Gesellschaft schaffen von Freien unter Freien. Unter einer freiheitlich-sozialistischen Gesellschaft, denke ich. Das ist das Ziel. Das ist natürlich eine Utopie, das ist mir schon ganz klar. Aber es geht jetzt nicht darum zu sagen, Staaten brauchen Militär, um sich zu schützen, in Anführungsstrichen, gegen andere Staaten und um eigene andere Staaten zu überfallen und ihre Machtgebiete zu erweitern. Das ist das Konzept von Staatlichkeit. Staaten, also gerade imperialistische Staaten wie jetzt Russland oder auch andere Staaten, die zielen natürlich darauf, praktisch ihr Imperium weiter auszubauen. Und das gilt es natürlich zu sabotieren. Also ich plädiere halt für Sabotage. Und ich plädiere dafür, staatliche Macht natürlich zu bekämpfen, wo man sie bekämpfen kann. Und natürlich, weil wir sind in einer sehr privilegierten Situation, eben dafür zu sorgen, dass Leute, die hier hinfliehen, also auch gerade Deserteure und Kriegsverweigerer, hier Asyl kriegen. Ich meine, ich lebe ja nicht auf dem Mond. Ich weiß ja, dass wir in einem staatlichen System leben, was ich gerne abschaffen würde, was aber zu meinen Lebzeiten sicherlich nicht mehr abgeschafft wird. Und ich weiß aber, dass es wichtig ist, dafür zu sorgen, dass die Voraussetzungen für eine menschliche Gesellschaft von uns geschaffen werden. Und die werden nicht durch Militarisierung geschaffen. Also sie werden nicht dadurch geschaffen, dass jetzt ab Anfang nächsten Jahres oder Mitte nächsten Jahres die Jugendlichen wieder zu einem Zwangsdienst herangezogen werden, sondern die werden dadurch geschaffen, dass man ja eine solidarische Weltgesellschaft schafft, wo die Menschen auch ohne Grenzen glücklich leben können und wo alle praktisch jeder nach seiner Fasson glücklich werden kann. Und das ist ein Ziel, was ich natürlich habe. Aber das ist natürlich klar, wir leben alle in Widersprüchen. Natürlich lebe ich in einem Staat, und hier kann ich wahrscheinlich auch nur reformistische Sachen umsetzen und nicht sozialrevolutionäre Sachen, die ich gerne umsetzen würde.
Mehr davon gibt es immer am 1. und 3. Donnerstag ab 18 Uhr im Black Pigeon in Dortmund. Glück und Anarchie, eure anarchistische Gruppe Dortmund.